Hallo, ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen. Und ich bin folgender Meinung. Es lebe der Sport. Herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Gernot Fleiß Cianciapella, Autor von Horst Skoff, mehr als ein Rockstar, ein Buch, ein Name, ein Programm und ein lächelnder Kärntner sitzt mir da vis-à-vis. Servus Gernot und herzlich willkommen in Wien bei mir im Studio.
Servus Christian, vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.
Wunderbar, ich freue mich, dass du heute da bist, weil du hast ja gestern in Wien zu tun gehabt, eine Riesenveranstaltung rund um dieses Buch. Gemeinsam mit Egon Deiner hast du dich um dieses tolle Projekt gekümmert. Ihr habt bei Thalia eine Veranstaltung gehabt. Super grand, oder?
Ja, danke für die Frage. Es war gestern wirklich ein sehr schöner Tag für mich und für den Egon. Wir haben in Thalia Wien Mitte die Buchpräsentation gehabt von unserem Horsti, Horst Skoff, mehr als ein Rockstar. Und ich muss sagen, ich war wirklich begeistert, wie viele Freunde, Weggefährten, Interessierte gestern bei dieser Veranstaltung waren, und das hat mir eines gezeigt, dass wir was Gutes gemacht haben und dass der Horsti noch immer präsent ist in den Köpfen der Menschen.
Wer war denn gestern da alle?
Ja, ich war sehr überrascht, dass wirklich so viele Leute gekommen sind und wirklich sehr prominente Leute. Ich muss unter anderem erwähnen, es war der Herwig Straka da, ja, es war ein Stefan Kubek natürlich da, aber auch die alten Freunde noch vom Horst, ein Hans Kari, ja. Wer sich an den noch erinnern kann, sehr, sehr spannend, aber auch ein anderes Enfant terrible im Fußball, der Paul Schaner war da, hat sich das natürlich auch nicht entgehen lassen, und natürlich auch meine Schwester, die Birgit, war auch da, auch eine sehr wichtige Person, und ja, es waren sehr, sehr viele Leute, muss ich sagen, wir waren sehr zufrieden, es sind sogar Stühle nachgebracht worden, also es dürfte wirklich gut gelaufen sein, und ich war sehr froh darüber, muss ich wirklich sagen.
Und eine gar nicht so kleine vierstellige Anzahl an diesen Büchern ist schon weg, und ich glaube, das wird ein Chart-Hit.
Ja. Ich hoffe es, Christian.
Ich habe es jetzt zweimal gelesen.
Wenn ich es offiziell habe, komme ich wieder zu dir.
Ja, wunderbar. Wir werden es auf jeden Fall nachher in den Shownotes verlinken, den Link, wo man beim Thalia Verlag auch dieses Buch bestellen kann. Es liegt jetzt vor mir, wie gesagt, mit einem genialen Horst Skoff-Bild vorne drauf. Mhm. Wo war das Bild und was hat er da gerade gewonnen gehabt?
Also ich glaube, das war das, oder bin mir eigentlich sicher, dass das das Bild gewesen ist, wo er die Stadthalle gewonnen hat.
Absolut. Und du kriegst jetzt 100 Punkte für diese. Und ein schönes Cover ist, das Buch liegt von mir. Du hast die Birgit genannt, deine Schwester. Und ich weiß jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, dass die Birgit auch irgendwie der Konnex ist, warum du dieses Buch schreibst. Aber bitte eigene Worte dazu.
Ja, danke, Christian. Ja, da hast du vollkommen recht. Das war so ein richtiger Anstupserart teilweise. Und möchte da kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist eigentlich. Also ich dürfte so 11, 12 Jahre gewesen alt sein. Horsti und ich haben einen Jahresunterschied von 12 Jahren gehabt, und es hat damals an der Tür bei uns geläutet, und der Horsti ist damals bei meinem Vater in die Schule gegangen, und es läutet an der Tür, ich mache die Türe auf, und auf einmal steht der Horst Skoff vor der Tür. Und
damals ein Weltstar.
Ein Weltstar, ja, und ich sage, Papa, der Horst Skoff steht vor der Tür, was soll ich denn tun? Und er sagt, bleib ruhig, der holt nur die Birgit zum Fortgehen ab. Okay, dann Birgit runtergekommen natürlich, und da hast du mit dem weißen Porsche vor der Tür geparkt, ja, Klassiker. Und fragt mich nachher so nebenbei, bist du der kleine Bruder von der Birgit? Und dann sage ich, ja, genau, der bin ich. Er sagt, ja, so, jetzt kenne ich dich auch. Sehr cool, genau. Sehr cool. Und das, und dann hat Birgit mitgenommen, ist mit seinem weißen Porsche davon gerauscht. Und ja, und das waren also meine ersten Eindrücke, was ich mit dem Horst gehabt habe. Also dieses erste Bild, Weltstar, läutet bei uns an der Türe.
Und du hast gedacht, du bist jetzt auch urwichtig.
Ja. Zumindest habe ich meiner Schwester verholfen. Die hat die Tür aufgemacht.
Immerhin, genau. Door-Opener sind wichtig in unserer Gesellschaft.
Absolut richtig, absolut richtig.
Und sehr früh im Buch schreibst du, auch von Jugendliebe, was die Birgit und den Horst betrifft. Das ist einfach ein schönes Wort natürlich. Ja. Und das Leben zelebrieren, das kommt auch sehr früh in dem Buch vor. Ja, 1968 ist der Horst Skoff geboren. Es gibt einen spannenden Exkurs in diesem Buch. mit dem ich nicht gerechnet habe, den ich auch so nicht mehr wusste, die Open Era ist da losgegangen. Mhm. Ganz kurz auch da.
Ja, also Open Era natürlich, 1968 war sowieso ein sehr bekanntes oder ein sehr gutes Jahr für sehr viele prominente Sportlerinnen und Sportler. Ein gewisser Michael Stich, Bernd Kappacher, im Fußball ein Herzog, ein Roman Hagara, aber auch der Daniel Craig, der Will Smith und wie sie alle heißen, sind 68 geboren. Und ja, und das war so
die der einzige Fehler im Buch drinnen, du hast nämlich mich vergessen. Ich bin auch 68
verloren. Mea culpa.
Ja, mea culpa. Aber also es gibt ja höchstwahrscheinlich eine zweite Auflage.
Ich hoffe, du verzeihst mir, lieber Christian. Ja, genau. Das hätten wir müssen wirklich einbauen. Ja.
Schon. Nein. Spaß beiseite. Ja, aber ja, genau. Und in dieser Open-Ära, da ging es darum, dass halt Amateure, Profis, dass das alles zusammengeschmissen ist. Also wirklich die Besten der Welt dann auf Turnieren tätig waren. Du bist ja einer der Anekdoten en masse in diesem Buch drinnen. Hat was waren denn gestern so die gefragtesten oder womit wollen wir denn beginnen?
Ich glaube, es ist ganz wichtig, deinen Zuhörern auch zu verstehen zu geben, warum tut man eigentlich sowas? Warum schreibt man ein Buch über jemanden, der 15 Jahre schon verstorben ist oder schon 15 Jahren tot ist? Und das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wie der Horsti gestorben ist, hat seine Schwägerin, die Renate, ein Porträt gemalt und ich habe davon einen Nachdruck bekommen. Mhm. Und haben mir diesen Nachdruck bei mir zu Hause aufgehängt. Und in der Zeit, in Corona, wir waren alle zu Hause, wir haben viel Zeit zum Nachdenken gehabt und bin ich immer an diesem Bild vorbeigegangen. Und auf diesem Bild hat der Horst einen so durchbohrenden Blick gehabt, so als ob er mir sagen würde, kurz nur noch zur Erklärung, Horst hat zu mir immer gesagt, Gernot, wenn du einmal ein berühmter oder ein Generaldirektor von einer Bank wirst, dann vergiss mich nicht und stell mich zumindest als dein Chauffeur an. Ich habe gesagt, Horst, das werden wir sicherlich hinkriegen. Und bei diesem Bild, an dem ich immer vorbeigegangen bin, war es immer so, dieser Blick, so als ob der Horst gesagt hätte, so, lieber Freund, jetzt bist du dran. Zeit meines Lebens warst du immer eingeladen bei mir und ich habe da alles gegeben, ich habe da sehr viele Kontakte, du hast sehr viele Leute kennengelernt und jetzt bist du dran, mir ein würdiges Andenken zu hinterlassen. Also ich sinniere, eigentlich hat das der Horst in Auftrag gegeben, das Buch. Gar nicht die.
Ein wunderbarer Einstieg. Ich meine, womit man Horst verbindet, sind viele Dinge, aber sehr stark natürlich die Geschichte Muster Antonitsch Skow. Die Musketiere kommen im Buch ausreichend vor, aber hebt doch irgendwas hervor, bitte.
Sehr gerne. Also es gibt wirklich so viele Geschichten über die Musketiere zu erzählen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, wie es immer in Künstorf geheißen hat, die Musketiere sind zum Training da. Und bei uns am Künstorfer Tennisplatz war halt nachher alles bummvoll und alle wollten die drei Musketiere anschauen. Und man hat sie aber damals schon auch gesehen, der Thomas Muster war immer derjenige, der nach dem Training seine Kopfhörer aufgesetzt hat und hat sich irgendwie in eine Ecke gesessen und wollte einfach mit sich sein. Ja, er war einfach der Typ. Horsti und Alex Antonitsch waren halt die zwei, die was noch zu den Leuten rausgegangen sind. Die haben mit den Leuten geredet, da haben wir Spaß gemacht. Da heißt ja natürlich sowieso, hat gesagt, darf ich auf eine Runde einladen, weil jetzt steht es ja schon so lang da, schaut uns zu, ich muss ja schon so fad sein, so auf die Art. Und das waren einmal so diese, wie ich das erste Mal so die Musketiere ein bisschen in Erinnerung gehabt habe. Und natürlich halt nachher auch die grandiosen Siege. Ich kann mich jetzt erinnern über Mats Wielander, ich meine, wer wird das nicht, ja. Wer weiß das nicht mehr, sage ich einmal, die 6 Stunden, 4 Minuten nach Einführung des Tiebreaks, damals die längste Partie gewesen, wo der Horsti mir nachher gesagt hat, er hat, glaube ich, in den Spiel 3 bis 4 Kilo abgenommen, ja. Also das war ein Wahnsinn, ja, und das hat ja den Horsti ja damals so wirklich einmal noch so richtig gepusht und populär gemacht. Aber natürlich zum Horsti muss man auch sagen, Erfolge Musketiere war natürlich auch seine größte Niederlage.
Ja.
Und ich glaube, die muss man auch erzählen, wenn man den Norman Horskopf sagt.
Oder?
Genau.
Ja.
Das war das Halbfinale Michael Chang im Praterstadion. Ja. Man vor 17.000 Leuten, man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen.
Wir alle waren noch am Montag dort.
Genau ja.
Haben irgendwas, was angestanden ist, geschwänzt, weil das musste man sehen, ja.
Absolut.
In der Kurve.
Ja, und das war so. Und ich habe da bei meinen Recherchen, aber wir haben mit sehr vielen Leuten gesprochen, die mir diesen Tipping-Moment, also diesen Scoff-Moment, was sie mir gesagt haben, ich habe den noch wirklich gehabt. Nur kurz erzählen, in der Schule haben die Lehrer gesagt, so, jetzt kommt der Fernseher, jetzt müssen wir Scoff-Chunk fertig schauen. Es wurde sehr viele Krankenstände an diesem Tag gemeldet Und unter anderem, das war ganz witzig, eine Frau hat mir erzählt, sie ist im Kreißsaal gelegen und der Arzt hat gesagt, so Ruhe jetzt, wir müssen das jetzt noch fertig schauen, so auf die Art. Also es war wirklich dieser Tipping-Moment mit Horst, die hat den jeder gehabt. Und natürlich der Ausgang, wie ihr alle wisst, war nachher nicht so, ja, nicht so wie es ganz Österreich und auch sich nicht der Horst vorgestellt hat. Er hat nachher verloren am Montag gegen Michael Chang und hat auch zu mir gesagt, das war eigentlich seine schwerste Niederlage damals. Und er hat gesagt, er hat damals nicht nur für sich verloren, sondern für ganz Österreich. Mhm. Und ich glaube, eben wenn man den Namen Horst Kopf sagt, sehr viele Erfolge, aber ich glaube auch dieses Halbfinale gegen Michael Chang, das muss man erwähnen.
Ja, es spricht auch für ihn, dass er sich diesen Rucksack irgendwie umhängt, da quasi zu sagen, ich habe nicht alleine, das stimmt schon, ja. Also es war damals ein mega, 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 mega Ding. Die Konkurrenz zum Thomas Muster, mhm, die ist ja sportlegendär. Mhm. Letztendlich muss man sagen, also das ist nicht weit weg von Borg McEnroe oder sonst irgendetwas, ja, und absolut, in den Köpfen von uns Österreichern natürlich sehr stark. Führst du natürlich ausführlich aus, auch das war nicht immer von Liebe gesegnet, diese Konkurrenz, also das wäre sicherlich besser gegangen, aber ich glaube, es war auch wichtig, weil die Figurenzeichnung der beiden halt so unterschiedlich war, oder?
Absolut, absolut. Muster auf der einen Seite, der benharte Arbeiter, das Arbeitstier, der Fighter vor dem Herrn, auf der anderen Seite der Horsti, das Talent, der Schlamperte Genie, wie so viele gesagt haben, gell? Und die Konkurrenz war sehr ausgeprägt und natürlich haben aber auch beide davon profitiert. Also sie haben sich ja gepusht gegenseitig und ich glaube, der eine wäre ohne den anderen gar nicht so weit gekommen. Und dieses war eine sogenannte Hassliebe, man kann es schon wirklich sagen. Und ich habe einmal in meinen Recherchen 1989 damals ein Bravo-Heft gefunden, mhm, und der Horst war ja damals sehr oft auf Covers vertreten und er war damals der beliebteste Sportler. Ja. Und
er war ein Rockstar, wie du es im Buch schreibst.
Richtig, absolut. Er war ein Rockstar und ich kann es auch gut verstehen, jetzt auch hinten noch reflektierend, warum das auch so gewesen ist, weil die Leute sich, glaube ich, viel besser mit dem Skoff identifizieren haben können.
Also österreichisch.
Österreicher, ja, so wie du sagst, ja, und auch dieses, er macht Fehler.
Ja.
Er macht Fehler, er ist nicht so der Perfekte, er macht Fehler, er ist schlampert, er nimmt das vielleicht gar nicht so ernst alles, ja. Und ich glaube, die Leute haben sich mit ihm einfach viel besser identifizieren können. Und deswegen glaube ich auch, war der Horsti immer so dieser, ja, der Falco des Tennissports.
Und der Falco ist auch ein auf wienerischer Haberer vom Horsti gewesen.
Ne? Absolut.
Also das war ein großer Haberer.
Ein großer Haberer. Ja. Es gibt da noch ein liebes Bild, ja, drinnen, wo der Horsti also eine Ray-Ban-Brille aufhat. Und das war so witzig.
Schaut mal wie einer von den Sopranos aus auf dem Bild, voll.
Genau, ja, also wirklich Haare nach hinten, genau, und die Ray-Ban, die schwarze, auf. Und der hat mir damals gesagt, ich habe ihn gefragt, warum hast du da so eine Brille getan? Hat er gesagt, den Tipp habe ich vom Falco bekommen. Er hat gesagt, weil wenn man die Augen nicht sieht, dann braucht man sie nicht schminken.
Braucht man sie auch nicht, das ist fucking Zeitgeist.
Genau,
also
genau.
Voll diese Geschichte.
Ja,
also
voll,
wirklich,
voll.
Ich muss überhaupt bei der Gelegenheit kleinen Exkurs machen, die Bilderserie und die Statistikserie, die du da reingehaut hast mit dem Egon, ganz, ganz, ganz genial. Ich bin ein Zahlenmensch und das sind. Und was ich bei den Bildern nicht wusste, dass der Horsti bisweilen ja unpackbar dünn fast schon war. Der war nicht nur schlank, der war dünn.
Der war dünn, er war drahtig, wie man, also so richtig durchtrainiert. Ich meine, er war ja nicht so groß, gell, und war damals wirklich, ja, durchtrainiert bis zum geht nicht mehr. Günther Presnik, mit dem ich ein Interview machen habe dürfen, im Zuge des
Films.
Darf nicht füllen. Kurz, Günther Presnik hat mir gesagt, ohne den Horsti wäre er nie Tennistrainer geworden. Mhm. Günther war ein Medizinstudent damals und hat das Medizinstudium hingeschmissen. Das soll jetzt auch keine Aufforderung sein, liebe Leute, bitte. Bildung ist sehr wichtig. Aber ohne Horsti wäre Günther Presnik auch nicht der Trainer geworden. Und der Günther Presnik hat schon dann sehr geschaut, dass der Horsti fit ist. Mhm. Und der Horsti hat das auch selber, glaube ich, begriffen, dass du nur vorne mitspielen kannst, wenn du auch fit bist. Gell?
Ja, ja.
Das musst du sein. Du musst laufen können und du musst einfach fit sein, weil sonst hast du keine Chance.
Genau. Obwohl, genau, er immer wieder dann auch seine kurzen Aussetzer gehabt hat, weil er den Lüsten des Lebens durchaus nicht abgeneigt,
genau,
hat.
Genau, er war ja ein begeisterter Italien-Fan. Also ich habe einmal mit ihm geredet, weil ich ihm so gefragt habe, wer waren denn so deine Haverer auf der Tour und so, mit wem hast du dich so gut verstanden? Er hat gesagt, die Italiener sind Dolce fa niente, ja, und dieses La vita è bella und so. Also das hat ihm so getaugt und so wie du richtig sagst, seine Mutter war auch eine hervorragende Köchin, also ich kann das nur bestätigen. Und da hat es wirklich immer einen guten Schweinsbraten, eine gute Wiener Schnitzel gegeben. Und der Horsti hat noch da natürlich zugelangt und hat sich da jetzt nicht gedacht, was könnte da jetzt das auf meine Figur ausmachen. Und so war er manchmal sehr schlank und dann wieder ein bisschen zugenommen. Also es war immer so ein bisschen auf und ab.
Ich kann mich erinnern, Eurosport hat einmal gesagt, die dicksten Oberschenkel, die jemals in den Top 20 waren, glaube ich, Eurosport war es. Und dann hat er sich Jahre später korrigiert, wie er einen Stan Wawrinka gesehen hat. Irgendwann einmal der Stan, der Man, der hat er dann mitgehalten. Ich glaube, Sigi Heinrich war es. Oder ja, genau. Schauen wir mal. Günter Presnik, Falco. Das wusste ich. Wenn man ein bisschen Horsti weiß, dann weiß man das halt, sage ich mal. Aber was ich nicht wusste, Didi Kühbauer.
Ja, das war für mich auch sehr überraschend. Was hat ein Fußballer mit dem Horsti zu tun? Gell? Aber ich habe es auch im Buch beschrieben. Also der Horsti war ja damals in seinen jungen Jahren auch ein sehr, sehr guter Fußballer. Und es hat nicht viel gefällt, dass er vielleicht eine Fußballkarriere eingeschlagen hätte. Aber Didi Kühbauer, warum Didi Kühbauer? Ich habe es selber auch nicht gewusst. Mir hat es der Bruder vom Horsti erzählt. Die waren in dem Internat in der Südstadt Zimmerkollegen.
Super, ja.
Ja, zwei Alpha-Tiere in einem Zimmer. Bei mir war die erste Frage an Didi, wer hat das Licht zum Schluss ausgeschaltet? Ja, wer hat da die Oberhand gehabt? Und Didi hat gesagt, das hat keiner ausgeschaltet. Wenn einer eingeschlafen ist, der andere hat es nachher ausgeschalten. Und Didi Kühbauer hat mir ein spannendes Interview gegeben. Ich möchte da gar nicht so viel erzählen. Das ist alles im Buch nachzulesen. Aber es war sehr wertschätzend da vom Didi. Und der hat mir die eine oder andere Anekdote erzählt. Und ich nachgedacht von mir selber auch. Waren ein bisschen so ähnlich, der Didi Kühbauer und der Horst Kopf, auch so von ihrem Werdegang her. Und haben sich auch nie was gefallen lassen. Ich glaube, der Horst war dieser Rebell, also Rockstar, glaube ich, haben wir sehr gut getroffen.
Absolut. Und du hast Fußball erwähnt und da gibt es ja auch die Anekdote, die auch im Buch vorkommt. Er hätte sowieso verloren gegen einen gewissen Herrn Stefan Edberg. Aber als der Stefan Edberg Matchball hatte, hat der Horst mit einem Kopfball
geantwortet. Ja, genau.
Ja, muss man auch mal im Mitteilungsheft stehen
ja,
haben.
Ja, so ja, absolut. Ja, gegen einen Herrn Edberg antworten mit einem Kopfball. Ich glaube, das haben nicht viele gemacht in der Zeit.
Ja, da braucht es auch einen ordentlichen Kopf dazu.
Ja, das war in Olympia, genau, damals. Ja, ja, sehr spannend.
Und da gibt es auch, weil du gesagt hast, Bravo oder so, da gibt es, glaube ich, von Dennis Magazin ein Cover, da schaut aus wie der Limahl von Catcher Gugu.
Du meinst Babsi das mit der Paulus? Jawohl, genau.
Süß, die Babsi Paulus.
Ja,
die haben so. Gut, gehen wir weiter in der Journey. Da waren auch ein paar Geschichten in seinem Leben natürlich drinnen, die, ja, diese Geschichte mit der Sperre durch die ATP zum Beispiel. Schön, ja, dass es im Buch vorkommt, weil es gehört zu ihm dazu.
Leider gehört es da auch dazu, natürlich. Und ist ja eigentlich ganz, es war irgendwie ein blöder Zufall, kann man fast sagen, wie das passiert ist. Also er hat ja damals in Ostende in Belgien hat ein Turnier gespielt und nach einem Match musst du ja natürlich immer eine Dopingprobe abgeben, also die kommen einfach unaufgefordert, ihr wisst das eh alle. Und hast ja da eine Probe auch abgegeben und dann haben sie gesagt, sie brauchen noch eine zweite. Und da hast du halt gesagt, wie der Horst halt war, ja, ich habe keine Zeit, ich habe es von mir an, mein Flieger geht schon wieder, ich muss weiter. Ja. Und dann ist das eben aus heiterem Himmel gekommen, ja, der Herr Skow hat eine Dopingprobe verweigert. Und dann ist eben das Spielverbot gekommen.
Dann hat er zum Spinnen angefangen, da war es jetzt.
Komplett zum Spinnen angefangen. Ja. Ich kann mich noch selber erinnern, also ich war an diesem Tag, er hat ja natürlich noch alles gemacht und der sofort, wir sind dann einen Tag von Kärnten nach Graz gefahren, von Graz wieder zurück nach Kärnten, von Kärnten nach Wien, um Dopingproben abzugehen und im Auto ist das die ganze Zeit das Lied gelaufen, ich weiß es noch so wie heute, Time to Say Goodbye. Sarah Brightman kennt ja nicht mehr. Und dieses Lied ist die ganze Zeit gespielt worden und der Horst war, wie das gewesen ist, er war so schon, er hat schon so irgendwie so gemacht, so das war es jetzt auf die Warte, die wollen mich fertig machen. Und aber Horst hat sich dann erfolgreich gewehrt dagegen.
Ja, und er hat gewonnen und richtig. Die ATP hat da ganz, ganz deppert ausgeschaut, sage ich mal, im Endeffekt.
Ja,
ich habe eine diebische Freude gehabt damals. Ein bisschen was bleibt natürlich hängen, das muss man sagen, das ist das Blöde an solchen Geschichten. Ja, ich möchte einwerfen, ich habe im Jahr 1999, als ich beim Wirtschaftsblatt gearbeitet habe im Finanzbereich, das damals größte Börsenspiel in Österreich gemacht und habe damals gesagt, okay, ich hole mir auch ein paar Prominente rein, die da irgendwie mit tun und da war ein gewisser Horst Skow auch dabei und ich lese jetzt mal vor, was er mir damals gesagt hat. Also ich habe ihn anmoderiert als den Austro-Tennisspieler mit der besten Hand überhaupt, mit einem John McEnroe und so. Alex Antonitsch auch nicht schlecht. Und was ich damals nicht wusste, dass für einen Horst die Aktienmärkte eine faszinierende Sache waren. Und jetzt kommt Zitat: Der Aktienanteil liegt bei mir bei 35-40%. Und ja, also er schaut fast täglich auf die Finanzmärkte. Und vielleicht wird man in dieser Hinsicht sogar noch etwas von mir hören. Das klang so nach einer Geschäftsidee. Da hätte er dann die ETP-Kohle Jahre später veranlagen können. Wissen wir nicht mehr. Leider. Aber ich wollte das reinbringen. Ich habe damals bei der Gelegenheit als Wirtschaftsblatt-Journalist auch einen Satz gegen ihn gespielt und natürlich eine aufs Dach bekommen. So gehört sich das auch. Aber es war natürlich eine Ehre. Ja, aber da kommt dann noch eine spätere Anekdote dazu. Da sprechen wir dann über sein Gewicht und über meinen Ausgleich. Aber das kommt dann später. Noch so eine Geschichte. Ich meine, er ist mit 270 km/h in eine Radarfalle gegangen. Yes. Ich meine, selbst die Topstars von solchen Radarfallen wie der Magnus Brunner schaffen nur 130. Ne? Also muss man 270. Also, Entschuldigung, bist du deppert?
Ja, das war wirklich bist du deppert, ja. Und das hat sich ja der Polizist gedacht, wie sie nachher dem Horst runtergewunken haben, aber wie die Scheiben runtergegangen ist und da mal gesehen haben, aha, da ist ja der Herr Skow drinnen, dann ist das wieder ein bisschen relativiert worden, das Ganze. Aber eine witzige Anekdote dazu noch, der Polizist hat nachher zu ihm gesagt, Herr Skow, aber nicht, dass Sie glauben, dass Sie hier der Schnellste gewesen sind, wir haben den Herrn Muster hier mit 280 gestoppt.
Das war aber ein sensationeller Schmäh, oder?
Ja, absolut. Ja, also es war ja voll. Und ist irgendwie auch so bezeichnend, glaube ich, mit Horsti immer ans Limit bei seinem Leben und immer eins draufsetzen noch. Und das hat ihm damals voll gekränkt, dass der Muster schneller gefahren ist als er selbst.
Genau. Der Polizist, ja, den werde ich mal einladen.
Ja, den müssen wir rausfinden. Ja, das ist ja ein lustiger Kerl.
Ja, dann hat es, als man noch nicht Whistleblower gesagt hat, hat ihn irgendwann einmal ein Journalist verpetzt, weil er was genommen hat, was man nicht nehmen soll. Ne?
Ja, genau. Ja, das ist mit dem Horsti auch immer verbunden. Also ich kann es selbst bestätigen. Ich habe es nie gesehen, dass da irgendetwas... Schreib's auch im Buch. Und mir ist es auch nie angeboten worden oder so. Das wäre jetzt auch wahrscheinlich rein spekulativ, aber in der Zeit ist sehr viel passiert. Ja, also da braucht man jetzt auch nicht, oder wir müssen da auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, also es könnte durchaus was gewesen sein, aber wie gesagt, mir ist es selber nie angeboten worden, ja.
Ich finde das auch schön im Buch, weil wie gesagt, ich kenne ihn ja ein bisschen. Das ist nicht spekulativ, das Buch, sondern das ist einfach der Horst, ja. Und das hast du super rüberbracht als Wegbegleiter. Als Bruder der Jugendliebe. Und ich komme jetzt zum nächsten großen Punkt, Horsti und die Frauen.
Ui.
Ja, also da ist im Buch auch einiges drinnen. Also er liebte das Leben und du schreibst auch, ein Leben lang nach Liebe gesucht. Ob er die gefunden hat, wie, ich glaube die Ulla Weigersdorfer, die ist sicherlich so ein Thema, aber auch da, vielleicht kurzer zu sein, wir wollen nicht zu viel spoilern.
Nein, aber du hast vollkommen recht, das gehört da dazu. Und ja, wer kann sich nicht erinnern an die Ulla Weigersdorfer, ja, 1989 Miss World geworden. Also wirklich ein toller Erfolg, auch damals für Österreich, muss man sagen. Und der Horsti und die Ulla waren auch 7 Jahre zusammen. Im 7. verflixten Jahr hat es dann nicht gepasst. Aber ich habe auch ein Interview mit der Ulla geführt. Und sie hat sehr, sehr lobend und sehr wertschätzend den Horsti gelobt. Also ihn wirklich, er hat sie und sie hat ihn geliebt und sie haben auch sehr viel voneinander profitiert. Und die Ulla hat mir das einmal gesagt. Es war halt damals, sie waren da Society Bar in Österreich, ja. Und natürlich waren die Medien und Journalisten immer interessiert, was machen sie auch außerhalb vom Tennis, was passiert in der privaten Zeit. Und ich glaube, die Ulla war da auch immer so jemand, die hat den Horsti, ja, sie hat gewusst, der Horsti ist auf der Tour unterwegs, der Horsti macht sein Ding. Und der Horsti hat aber auch gewusst, die Ulla macht ihr Ding, ja. Und ich glaube, sie haben sich einfach sehr gut ergänzt und sich einfach sehr gut verstanden auch. Und deswegen war da auch sicherlich Liebe im Spiel, ja.
Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Ich möchte an der Gelegenheit einen meiner Stammhörer grüßen, nämlich meinen lieben Herrn Papa. Und du hast die Familie Weigersdorfer genannt irgendwie. Ja, mein Herr Papa und der Rudi Weigersdorfer, der Vater von der Ulla, die haben jahrelang ganz, ganz hervorragend Seniorenmeisterschaften gespielt, teilweise gewonnen. Super, super Herrenrunde. Es waren nicht alle miteinander in ihrem doch schon höheren Tennisalter. Und riesen Respekt, und das ist ja die Geschichte, wenn da so junge Buben wie wir gegen die älteren Herren spielen, im Doppel schauen wir alt aus.
Weil ganz sicher,
haben einfach diese Hand, ja. Immer zum Verzweifeln gebracht. Also lieber Papa, alles Liebe an der Stelle.
Auch von mir.
Das ist wunderbar, ja genau. Also vielleicht gibt es eine kleine Überraschung für dich. Gut, Exkurs Ende. Und wir kommen jetzt noch zu einem Thema. Er war ja sehr, im Aktienmarkt sagt man, volatil, schwankungsfreudig. Nicht nur vom Gemüt her, aber man hat sich, glaube ich, auf ihn verlassen können. Wo ich jetzt hin will, ist eher das Gewicht. Also ich kenne keinen Top-Sportler, der so hin- und Jojo-Effekt-mäßig war. Du nickst. Was ist deine Meinung?
Absolut. Also Christian, das hast du sehr gut beobachtet. Du liegst da komplett richtig. Und es war immer so, wie du sagst, also diese Gewichtsschwankungen und Gewichtszunahmen, kann mich erinnern, der Horste hat eigentlich, wenn er gemerkt hat, er hat ein paar Kilos wieder zu viel auf den Rippen, und er hat ein Sakko zum Beispiel probiert, ein schönes von Dolce & Gabbana oder irgendetwas, und hat gemerkt, das passt nicht mehr. Dann hat er gesagt, so, und jetzt ist wieder der Zeitpunkt da, ich muss trainieren, ich muss fit werden, damit ich in diese Sakko wieder reinpasse. Und meistens war das nachher so mit irgendeinem Aufenthalt in Amerika verbunden, und der Horst war nachher ein paar Monate in Amerika und kommt auf einmal wieder komplett schlank zurück, ja. Hat dort wahrscheinlich in Fort Lauderdale irgendwo trainiert und hat die Sonne genossen und hat aber auch wieder beinhart trainiert, und das war immer so, wie du es richtig gesagt hast, von komplett schlank durchtrainiert, dann wieder das Bäuchlein und ein bisschen untersetzter, ja. Und zum Schluss seines Lebens, vielleicht habt ihr das Bild auch noch im Kopf, er war zu Gast bei Willkommen in Österreich.
Legendär
war das bei Stermann und Grisemann, ja. Und ja, da hat man schon gesehen, dass der Horsti dann sehr das Leben genossen hat, ja. Also er hat stark Gewicht zugenommen, hat aber immer sehr viel noch Tennis gespielt, aber halt nachher nicht mehr diese Matches halt, sondern er hat dann ja sehr viel mit Kindern trainiert. Der Mann hat in Kärnten seine Horst Koff Akademie aufgebaut. Aber zum Schluss war er schon wirklich schwer zu sehen, dass der Horsti einfach ja maßlos Übergewicht gehabt hat. Das war einfach so, ja. Das ist so.
Und jetzt so konnte ich auf 1:1 stellen im Satz. Wir waren einmal im WTV auf Nachbarplätzen spielen. Er hat die Grete Lasker, damals Stadträtin in Wien, trainiert, und das war seine 130-Kilo-Phase, wie du auch schreibst. Ja. Und da durfte ich noch einmal, jetzt spielen wir noch einen Satz, ich muss ausgleichen, hat er echt. Und ich durfte diesen Satz, Egalité, genau. Und da muss man die Karriere beenden als Tennisspieler, wenn man ein 1-1 gegen einen Horst stehen hat. Ne?
Das ist ein guter Zeitpunkt, glaube ich.
Genau. Ich glaube, der Finanzminister, der Magnus, der hat ein 1:0 oder ein 3:2 gegen Julian Noll zum Beispiel.
Wow,
zwar
gar nicht gewusst.
Er war damals ein bisschen jünger, okay. Aber es steht halt so in der Statistik drin. Ja.
Sehr lässig.
Ist auch irgendwie leibend, den lassen wir auch lieb grüßen, den ehemaligen ÖTV-Präsidenten. Ja, wir sind schon weit in der Zeit, und ich möchte jetzt das abrunden, und ja, ohne das Ende des Horst Koff aus dem Jahr 2008 kommen wir auch da nicht raus. Das ist jetzt nicht Thema vom Buch, es ist ein wunderbares Sportbuch über einen ganz großen Rockstar, aber sein Ende ist auch quasi Thema des Buchs natürlich, wenn gleich nur kurz. Du nickst, jetzt bin ich gespannt, was du sagst.
Ja, da bin ich wieder ein bisschen, ja, so leicht wehmütig, muss man auch sagen, wenn ich auf den Tag denke, weil es echt für mich ein sehr einschneidender Tag gewesen ist, wo ich die Nachricht gehört habe, dass der Horst nicht mehr da ist oder dass er verstorben ist. Und ja, aber so wie du richtig gesagt hast, der Horst ist, glaube ich, viel zu viel auf seinen Tod reduziert worden. Und wir haben aber auch mit dem Egon und mit dem Egon Deiner und mit dem Egot Verlag haben wir gesagt, wir wählen einen anderen Ansatz, und auch in Absprache mit seiner Familie natürlich, dass wir sagen, okay, Horst hat so ein spannendes, so ein interessantes und facettenreiches Leben gehabt. Wir haben gesagt, wir schreiben ein Buch und wir zelebrieren das Leben und nicht den Tod.
Ja, und das ist, glaube ich, ein wunderschönes Schlusswort. Meine Abschlussfrage noch, die wir nicht vorher besprochen haben: Warum sollte jemand jetzt, der den Horst Koff nicht kennt und der vielleicht auch noch ganz dunkel irgendwie mit dem Namen was anfängt, dein Buch lesen?
Also ich glaube, es ist, danke auch für die Frage, Christian. Wir haben jetzt sehr viele Leute schon ein Feedback gegeben, und sie haben gesagt, das Buch ist genau so, wie der Horst gewesen ist. Also er war mit seinen Fehlern. Wir wollten nichts Scheinheiliges, keinen Heiligenscheinen Horst aufsetzen, sondern wir wollten so schreiben, wie er gewesen ist. Und die Leute, die das Buch gelesen haben, haben eigentlich gesagt, genau so ist er gewesen. Er war der Mensch mit vielen Fehlern. Und warum sollte jemand das Buch kaufen, der den Horst vielleicht gar nicht gekannt hat? Also ich glaube, es wird ein Mensch beschrieben, der sehr viel erreicht hat im österreichischen Tennissport und wo aufgezeigt wird, dass das Leben nicht nur aus Sonne besteht, sondern auch manchmal Regen hat. Und dieses Buch beschreibt nicht nur einen Tennisspieler, sondern auch einen sehr guten und ja, edelmütigen Menschen, Horst Kopf.
Ja, und einen typischen Österreicher. Ich habe es zweimal gelesen. Ja. Und ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, es ist Zeitgeschichte, es ist Zeitgeist, es ist da unglaublich viel drin. Und ich möchte mich eigentlich danken auch, dass keine Spekulationen zum Schluss angestellt werden, sondern ein Riesenmensch einfach gefeiert wurde. Und das ist jetzt mein Schlusswort. Lieber Gernot, super, dass du da warst. Gestern tolle Veranstaltung, heute ein unglaublich leibender Podcast.
Ja, vielen Dank,
Christian. Du bist im Höhenflug, oder?
Ja, ich bin voll euphorisiert und es freut mich, dass das alles so gut angenommen wird. Und vielen Dank auch nochmal für die Einladung, lieber Christian. Hat mich sehr gefreut. Danke.
Das sind die schönsten Gespräche. Tschüss und Baba. Genau, den Link zur Bestellung, den nicht vergessen. Call to Action. Das Buch ist Pflicht. Sportwoche, Business Athlete Podcast.